So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
So, jetzt gibt es das deutsche Klassiko. So wird das Ding ja inzwischen tatsächlich gerne mal genannt. Ich persönlich fremde damit noch immer ein bisschen, aber es bleibt dabei. Es wird das Match, über das Fußball Deutschland jetzt schon spricht und natürlich auch am Wochenende und darüber hinaus sprechen wird. Und das, obwohl der FC Bayern München dieses Spiel ja in der Regel für sich entscheidet, seit 2018 Dortmund zum letzten Mal erfolgreich, eine Ausnahme jetzt das 2:2 in der Hinrunde. Und dementsprechend ist natürlich das Match FC Bayern München gegen Borussia Dortmund heute auch bei uns bei Fußball Inside das Thema. Das Duell Nagelsmann gegen Terzic hätte hier ja vor einer Woche noch auf meinem Zettel gestanden. Nun besuchen die Dortmunder tatsächlich einen Ex in München. Thomas Tuchel hat bei den Bayern übernommen, man kann fast sagen aus heiterem Himmel. Und über die man, oder ich persönlich kann es nicht anders nennen, Posse rund um den Nagelsmann-Rauswurf reden wir heute nochmal en Detail. Heute mit Andreas Berten. Du bist stellvertretender Funke-Sportchef. Hallo Andreas.
So ist es. Hallo Nils.
Und dann haben wir hier Christian Wob noch in der Runde sitzen und wir reden heute aber nicht über Bochum, sondern du bist heute unser Dortmund-Experte, einfach weil du dich im Ruhrgebiet insgesamt im Fußball sehr gut auskennst und halt auch bei Dortmund. Und wir wollen natürlich neben dieser ganzen Show rund um dieses Spiel, ja, Trainer raus und Kommunikation bei den Bayern, wie auch immer, Tuchel-Historie auch über das Sportliche reden. Was spricht vielleicht in dieser Partie für den BVB? Wie muss Bayern auftreten jetzt, nachdem sie einen neuen Trainer haben? Ich meine, da werden ja gewisse Erwartungshaltungen auch bei den Bayern in München mit einhergehen. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich bin für MSV Duisburg Reportagen bei Radio Duisburg zuständig und hänge da auch noch als Moderator zusätzlich rum. Fußball Inside gibt's natürlich nicht nur als Podcast, das wisst ihr inzwischen, sondern auch als Vodcast. Könnt ihr auf YouTube unter anderem schauen und lasst uns da gerne ein Abo da. Das gilt natürlich auch für alle Podcast-Anbieter, also Spotify, Apple Podcast und Co. Überall da findet ihr uns und überall da freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Thomas Tuchel, das ist ein Name, den hast du als fußballinteressierte Person natürlich immer wieder gehört in den letzten Jahren. Er hat immer wieder von sich reden gemacht. Und bevor wir über die jüngste Vergangenheit sozusagen reden, über das reden, was beim FC Bayern letzte Woche passiert ist, lass uns nochmal zurückreisen in die Zeit, in der Thomas Tuchel BVB-Coach war. Der hat 2015 in Dortmund angefangen, Christian, und er musste ja damals in ziemlich große Fußstapfen treten.
Genau, also wenn man sich so in diesem Sommer 2015 zurückerinnert, da wusste man ja irgendwie nicht so ganz, was man vom BVB erwarten sollte. Also 7 Jahre Jürgen Klopp waren geendet, ein halbes Jahr vorher stand man auf einem Abstiegsplatz, es wurde gepfiffen, es gab ja Szenen, die es so in Dortmund sehr, sehr lange nicht mehr gab. Und ja, dann kam Thomas Tuchel zum BVB, waren sofort diese Vergleiche da, Ex-Mainz-Coach, der irgendwie so das große Trainertalent zu diesem Zeitpunkt war in Deutschland. Also ja, doch vielleicht sogar vergleichbar mit Nagelsmann, ein bisschen älter natürlich zu dem Zeitpunkt schon. Aber er hatte dann seinen ersten großen Job. Und wenn ich mich dann richtig zurückerinnere, hat von Anfang an das BVB-Spiel nicht revolutioniert, aber schon seine Akzente verpasst. Die haben sehr, sehr guten Fußball gespielt, haben eine eigentlich punktetechnisch überragende Saison hingelegt. Mkhitaryan, Gündogan, Hummels, die haben damals ja alle noch beim BVB gespielt. Es kam der für viele vielleicht unbekannte Julian Weigel, der dann mit, ich glaube, 18 oder 19 direkt der absolute Chef geworden ist beim BVB. War einfach eine sehr, sehr gute Saison 2015, 2016, die man da hingelegt hat. Und ja, die, so wenn man jetzt zurückblickt, hätten die Bayern damals nicht eine ihrer überragenden Saisons gespielt, hätte sich vielleicht in einer Meisterschaft für den BVB enden können damals.
Andreas, wenn du dich zurückerinnerst, Jürgen Klopp geht. Es hat sportlich dann, die goldene Zeit war vorbei unter ihm bei Borussia Dortmund. Und dann kommt da dieses ja halbwegs unbeschriebene Blatt. Hattest du ihn damals schon auf dem Zettel? Als möglicher Dortmund-Coach?
Ja, also das war natürlich schon so ein Schritt, der relativ naheliegend war für ihn, glaube ich. Er hat in Mainz hervorragend gearbeitet und er hat dann auch eigentlich aus rein sportlicher Sicht in Dortmund direkt eingeschlagen, muss man einfach ganz klar so sagen. Die haben einen hervorragenden Fußball gespielt. Ich habe damals noch berufsbedingt selber viele Spiele vom BVB begleitet. Mhm. Für mich war Thomas Tuchel eigentlich zu der Zeit, also in der Nachbetrachtung, er war für mich beim BVB der Grund, weshalb man heute nicht über eine 10 Meisterschaften-Serie vom FC Bayern sprechen müsste. Ja. Die waren damals so gut, er hat es wirklich geschafft, hervorragende Talente noch besser zu machen. Also es hat alles sehr gut funktioniert auf dem Platz. Und das war wirklich eine Truppe, die durchaus in der Lage gewesen wäre, Bayern München auf Sicht mehr Paroli zu bieten, als es in der Vergangenheit war.
Auf Sicht, und da ist ja schon der Punkt. Ich glaube, die erste Saison, ich hoffe, ich verdrehe es jetzt nicht, schließt Tuchel auf Platz 2 ab. Mhm. Die zweite auf dem dritten Platz, wenn ich mich recht erinnere, holt dann ja in der zweiten Spielzeit sogar den DFB-Pokal mit Dortmund. Ja, und dann war es das auch schon mit dem Kapitel Thomas Tuchel beim BVB.
Ja, gut, das ist ja bekannt, dass halt da die Verwerfungen eher auf anderer Ebene als am ja. Trainingsplatz stattgefunden haben. Ja, ich glaube einfach, sportlich gesehen wäre Thomas Tuchel definitiv der Mann gewesen, der Borussia Dortmund eine Meisterschaft in Kürze hätte schenken können, definitiv.
Ja. Wenn wir nochmal die Geschichtsbetrachtung weiterführen, was ist da passiert zwischen den Dortmund-Bossen und Thomas Tuchel beim BVB?
Ich glaube, es rund um diesen Anschlag da auf den BVB-Mannschaftsbus, das war dann irgendwie, also es gab, glaube ich, vorher, das war, glaube ich, kein Verhältnis ganz ohne Reibung, weil das gab es dann ja auch von auf Tuchel-Seite aus später bei Paris, Chelsea, also ja. Sie doch, ich würde es mal so ganz neutral formulieren, vielleicht ein schwieriger Typ, ist auch ja. in der Zusammenarbeit für die Vorstandsebene, aber dieser der Umgang mit dem Anschlag auf den Bus und dass man dann am nächsten Tag sofort wieder spielen musste, wo es aber eigentlich auch irgendwie keine Alternative so wirklich gab, außer auszuscheiden dann oder zurückzuziehen. Ja. Das war dann, was am Ende zu diesem Bruch geführt hat. Und weil wir jetzt gerade nochmal darüber auch gesprochen haben, Dortmund stand damals im Champions League Viertelfinale gegen Monaco. Die hatten zwar Mbappé, aber die waren jetzt auch nicht die alles überragende Mannschaft. Aber sie haben auch einen guten Ball gespielt. Ja. Aber man muss sich mal vorstellen, dann kommst du da vielleicht ins Halbfinale oder schlägst die unter normalen Bedingungen und dann, ja, dann, was dann vielleicht noch alles da möglich gewesen wäre. Also, es ja. ist schon extrem krass, auf welcher Ebene der BVB da damals eigentlich gespielt hat. Und, ja, dann gab es halt eben diese Gründe, gerade in diesem Umgang mit dem Anschlag, dass es dann, ja, auseinanderging zwischen beiden Parteien.
Du sprichst gerade schon an, dass es Reibungen gegeben hat, ja, auch bei Paris, bei Chelsea. Du hast regelmäßig Videoclips von Thomas Tuchel, dann tobt er mal in einem Training und schreit da rum. Ihm wird dann vorgeworfen, dass er jetzt nicht der menschlichste, der empathischste sei. Aber gerade nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus habe ich ihn ja wirklich als sehr menschlich empfunden, zu sagen, ey Leute, was verlangt ihr denn da von uns? Was ist denn da gerade passiert und was sollen wir jetzt hier leisten? Also er kann ja jetzt nicht der Misanthrop vor dem Herrn sein, oder?
Ja, er hat schon ein sehr, sehr einnehmendes Wesen, wie man so
an unterschiedlichen Stellen
hört. Ja. Ne? Also, und wenn es dann halt irgendwie zum Aufeinandertreffen der Alpha-Tierchen kommt, die es ja auch in der Führungsetage von Borussia Dortmund durchaus gibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann irgendwann auch mal, dass man an einen Punkt kommt und sagt, okay, jetzt vor Feierabend. Und so ähnlich, wie gesagt, war es ja dann auch bei Paris und bei Chelsea zuletzt, wo halt sich Spieler äußerst positiv geäußert haben, gesagt haben, Bombentrainer, ich glaube, finden Neymar war er doch, glaube ich, der beste Trainer der ja. Welt.
Also das spricht doch mal für ihn, ne?
Ja, natürlich, ja. Es wird spannend zu beobachten sein, glaube ich, jetzt, wie er sich halt in den letzten 6 Jahren verändert hat seit Dortmund. Ja. Klar, man hört die gleichen oder ähnliche Geschichten halt eben aus Paris und aus London, aber auch da muss man ja schauen, 6 Jahre weiter, man entwickelt sich ja durchaus und ja, er hat halt er war sehr impulsiv, hat viele neue Ansätze auch reingebracht. Ich meine, vielleicht auch den einen oder anderen Spleen, den halt damals einige Leute halt ja als ein bisschen crazy interpretiert ja. haben, ne, mit seinen Essensvorstellungen und was dann gut wäre und ja. Der asketische Ansatz da, Vollprofi, muss
ja, aber ist häufig so mit Visionären, ne? Also die werden ja. erst belächelt, da sagen die Leute, was ist denn jetzt mit ihm verkehrt? Und am Ende gibt ihnen der Erfolg recht. Und
das ist bei Thomas Tuchel ja
sportliche Situation hat ihm dann jeweils ja recht gegeben, genau. Finde ich. Also du sagst es gerade schon, ich meine, Christian, ordne du das gerne auch nochmal ein, Treffen, wenn Alpha-Tiere aufeinandertreffen, ne? Ich meine, Jetzt ist der neue Arbeitgeber ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass da die devotesten Kollegen in der Chefetage sitzen. Also ich sehe da ja schon im Ansatz schon das gleiche Problem. Ist natürlich jetzt spekulativ, aber meinst du nicht, da entstehen auch auf kurz oder lang Reibungen?
Die Frage ist, glaube ich, auf kurz oder lang. Also da haben wir auch jetzt schon irgendwie in den letzten Tagen viel gesprochen, was ja bei allen Stationen aufgefallen ist von Tuchel, sowohl in Dortmund als auch in Paris und in London, dass es zu Beginn sehr harmonisch lief, sehr erfolgreich war und dann irgendwann, wahrscheinlich wenn es irgendwie auf so eine langfristige, mittelfristige Ebene gibt, zu diesen Verwerfungen kommt in der Ausrichtung. Und deswegen glaube ich jetzt auch, dass das in München zu Beginn zumindest sehr gut funktionieren wird. Und dann wird natürlich früher oder später schon, das haben wir ja auch schon bei Flick gesehen, jetzt im Nagelsmann-Fall ganz besonders, diese Spannung auf dieser Vorstandsebene mit Salihamidžić, mit Kahn, mit Heiner, wo man sich eigentlich genau fragt, wie viel Macht er da wirklich so hat. Es gibt immer noch, dass der Kollege Hoeneß vom Tegernsee lospoltert und irgendwie seine Meinung dazu abgibt. Ja. Also es ist irgendwie, ja, wahrscheinlich die schwierigste Arbeitsbedingung überhaupt, ja, oder ich glaube, es ist auch nicht einfach, in Berlin bei Hertha zum Beispiel zu arbeiten oder auf Schalke, aber man ist natürlich trotzdem auf einer ganz anderen Ebene, weil irgendwie von dir erwartet wird, dass du alles gewinnst und damit meine ich ja wirklich alles, auch die Champions League und ich glaube, dass es früher oder später da zumindest zu Irritationen kommen wird.
Ich meine, damit lieferst du uns ja hier die perfekte Überleitung zur Nagelsmann-Entlassung, ja, also der Mann hat einen vernünftigen Punktgeschnitt in der Bundesliga, Champions League dann zuletzt erfolgreich gewesen und dann steht halt dieses Top-Duell an, wenn man es jetzt hochhalten will und wichtiger machen will, als es ist, kann man sagen, dieses wegweisende Duell der Meisterschaftsvorentscheid, was man da alles drum konstruieren kann. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, ich glaube, das kann man sagen. Und Bayern sagt, ja, unseren Chefcoach, den setzen wir mal vor die Tür. Erste Frage an euch, habt ihr Vergleichbares schon erlebt?
So direkt jetzt nicht, nee. Also klar, man hat die Situation, der Tabellenzweite oder von mir auf der Platz 2 abgerutschte Liga-Primus feuert den Trainer vor so einem Topspiel. Da muss man schon sagen, das kann ja nur in München passieren, ehrlich gesagt. Ne? Also vergleichbare Situation nicht. Ich würde es allerdings auch jetzt als zu kurz gedacht festmachen. Irgendwie, wenn man sagt, ja, es geht jetzt nur darum, vor dem Spiel gegen Dortmund sind sie auf Platz 2 gerutscht. Also es waren schon, glaube ich, sehr deutlich vernehmbare andere Gründe, die da eine Rolle gespielt haben in der langfristigen beziehungsweise in der persönlichen Art irgendwie, wie man da miteinander gearbeitet hat und das hat, glaube ich, nichts dergleichen mit der aktuellen Tabellensituation zu tun. Natürlich muss man auch die sportliche Perspektive mit da reinrechnen, weil Bayern München spielt in der Bundesliga, das ist ja völlig konträr zum Auftritten in der Champions League, in der Rückrunde eine äußerst komische Rolle, inkonstant, nicht gut, also nicht den Ansprüchen des FC Bayern genügend.
Das muss man vielleicht sagen, bei einem anderen Profifußballverein wäre das noch top, ne, da würden alle sagen, gut, geht den Weg weiter so, aber Christian, du hast es gerade schon angerissen, in Bayern, in München ticken die Uhren halt ein bisschen anders, ne?
Ja, also es war auch gerade, was ich ganz interessant fand, dass auf der PK danach Salihamidžić als Beispiel zum Beispiel die Bochum-Spiele genannt hat, da sind die mit einem Torverhältnis von 10-0 in zwei Spielen rausgegangen und er hat sich quasi darüber beklagt, dass diese Auftritte nicht so überzeugend und eindeutig waren, wie man sich das eigentlich in München der Arbeit erwartet. Und ich glaube, er hat da vor allem das Rückspiel gemeint, was die ja 3-0 gewonnen hatten, wo es aber dann doch, wo Bochum dann durch den Hofmann-Kopfball zum Beispiel relativ nah auch am 1-0 war. Am Ende natürlich chancenlos war, klar. Aber ich finde, es ist schon wirklich ein krasses Signal auch so für die ganze Bundesliga, was da wirklich erwartet wird. Also die erwarten ja wirklich, dass du vielleicht jetzt Dortmund und Leipzig ausgenommen, aber gegen alle anderen
gewinnst.
Und zwar deutlich und haushoch und super dominant. Also finde ich schon bemerkenswert.
Also irgendwie. Vielleicht ist das von meiner Fußballwelt, von meiner persönlichen, ich halte es ja mit einem Drittligaverein aus dem Ruhrgebiet, einfach zu weit entfernt, aber ich kann mir da nur an den Kopf packen und auch diese klassischen Thekengespräche, die du ja auch dazu führst, wenn du so eine dicke Meldung hast. Also ich meine, drüsel es vielleicht nochmal aus, auf Andreas, du hast ja gesagt, neben den sportlichen Gründen hat es ja wohl noch andere gegeben.
Ja, also zu den sportlichen Dingen, natürlich ist es auch, muss man ja sagen, es ist ein Unterschied, wenn Bayern München schlecht in die Saison startet und 10 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund aufholt, dann ist das Normalität, also dann sind sie zwar schlecht gestartet, aber dann ist ja alles wieder im Fluss soweit. Wenn sie aber halt in diesem Jahr 9 Punkte vor, 19 Punkte waren es, glaube ich, so viel Vorsprung verspielen, ja, dann ist da eine ganz andere, geht davon eine ganz andere Wirkung ja aus. So, und das hat sicherlich auch den sportlichen Teil mit begleitet bei dieser Entscheidung. Ja, ansonsten, ich glaube, dass es Julian Nagelsmann versucht hat. Ich meine, er ist noch relativ jung, er kann nicht die Erfahrung haben, die andere haben. Ich glaube, er ist fachlich gesehen ein Top-Trainer, der vielleicht auch hier und da mal seine Spieler ein bisschen überfrachtet. Aber ich glaube, er kam nach München und hat dann auch so gemerkt, irgendwie, da sind wir wieder bei Alpha-Tieren und davon gibt es dann, glaube ich, in München noch mal ein paar mehr als in Dortmund. Ich muss irgendwie auch mal einen Platz finden, ich muss mich behaupten. So. Mhm. Und der Schuss ist irgendwo auch ein bisschen nach hinten gegangen.
Er hat ja auch immer, und das ist ja fast schon für, also immer mal wieder, muss man richtigerweise sagen, das für Bundesliga-Feld ist fast schon unüblich, so ein bisschen davon geredet, ja, in so einem großen Verein, da muss man ja immer aufpassen, wen man um sich hat, alles andere ist ein Haifischbecken. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ja schon eine Art der, ich nenne es mal Transparenz in Anführungszeichen ist, die vielleicht einigen im Bayern-Vorstand gar nicht mal so gut schmeckt.
Ja, also da bin ich ehrlich gesagt nicht so nah dran, aber ich finde, auch das sind wieder bemerkenswerte Aussagen irgendwie, wenn du so über deinen Arbeitgeber sprichst und deine direkten Vorgesetzten. Also das ist ja, in anderen Branchen kann man sich sowas ja irgendwie so, klar, die stehen nicht so in der Öffentlichkeit, aber sich das gar nicht so irgendwie vorstellen. Ne?
Es war also, ja eher indirekt immer, wenn er sowas geäußert hat, ne? Aber...
Aber überhaupt, dass es geäußert hat, das reicht ja schon irgendwie, ne?
Ja. Also. Ja, aber ganz ehrlich, ich fand das auch nicht verkehrt. Und zu zeigen irgendwie, hey, hier ist jemand, der seinen eigenen Kopf hat, der seine Vision hat, der das durchsetzen möchte. Ihm haben dann ein paar Dinge gefehlt letztlich, um damit alle zu überzeugen. Und sicherlich spielen da auch mal irgendwann gekränkte Eitelkeiten eine große Rolle bei der Bewertung. Machen wir jetzt mit dem Menschen weiter oder eben nicht? Ja. So, und ja, es ist schade, ehrlich gesagt, weil ich hatte ihn zu Saisonbeginn, als er in München angetreten hat, ist er bei mir im Interview gewesen. Ich fand ihn total angenehm, offen, auch deutlich, wo ich gar nicht erwartet habe, dass er auf Fragen genau so dezidiert antwortet.
Das ist ein Beispiel, dann macht er greifbar.
So konkret, jetzt muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht
mehr.
Ja, aber es waren halt wirklich, also er ist nicht ausgewichen. Also okay. Man weiß ja viele Interviews mit Profis oder Trainern aktuell.
Phrasen.
Ja, man versucht nicht anzuecken und da wurde schon, da habe ich halt hinterher gesagt irgendwie, boah, der hat aber jetzt wirklich sehr offen geantwortet und sind ja auch ein paar Dinge dann hinter der Autorisierung rausgefallen, so ist es nicht. Also da ist dann schon was gewesen, oder da konnte man merken, ja, der hat der will seinen eigenen Weg gehen und er ist halt nicht so weit gekommen, leider Gottes. Weil ich glaube, auch mit Julian Nagelsmann würde es am Samstag so ausgehen, wie es ausgehen wird.
Okay, da kommen wir später noch zu.
Vielleicht einen Satz noch dazu, wenn man das jetzt nochmal auf so eine sportliche Ebene sieht oder zieht, was dann in den letzten 2 Jahren da passiert ist. Also die sind letztes Jahr natürlich wieder souverän Meister geworden, sind dann in der Champions League gegen Villarreal ausgeschieden, was auch, glaube ich, so ziemlich, also was ja wirklich das Schlimmste ist, was den Bayern irgendwie passieren kann, gegen so eine Mannschaft auszuscheiden.
Wie wurde Villarreal auch im Vorfeld behandelt? Ne?
Genau,
also man hat der kleine
so
Gegner.
Richtung da. Freilos.
Genau, schon, Freilos. Ne? Das war so die Anmutung, die man da wahrgenommen hat.
Und dann ist im Sommer Lewandowski gegangen, der so viele Tore für Bayern geschossen hat, wie man, glaube ich, schon gar nicht mehr zählen kann. Ja. Dann haben sie Mané geholt, weil sie Mané holen konnten. Irgendwie so ein System, so einen Platz im System hatte er nicht, deswegen ist jetzt Choupo-Moting Mittelstürmer. Ja. Und der ist halt auch in der sportlichen Ausrichtung einfach wahnsinnig viel schiefgelaufen. Das muss man ja auch sagen. Und das ist nicht unbedingt die Sache des Trainers, sondern auch irgendwie der sportlichen Führung. Ne? Und dann, was dieser ganzen Sache eigentlich die Krone aufgesetzt hat, war, glaube ich, einfach der Umgang oder die Art und Weise damit, dass du das Donnerstagabend erfährst als Trainer. Und er hat dann ja auch direkt gesagt, also noch habe ich es nicht gehört.
Genau.
Und hat die total auflaufen lassen damit natürlich und den schwarzen Peter so dem Vorstand zugeschoben. Sie mussten das dann irgendwie korrigieren. Das kam dann auch am Freitag relativ spät alles erst. Und es war einfach so schon so ein unwürdiges Schauspiel irgendwie dann.
Generell definitiv, Kommunikation innen, außen bei den Bayern von Maulwürfen geprägt. Das ist alles nicht so elegant, oder?
Nein, natürlich nicht. Also wie das abgelaufen ist, war natürlich dann auch sehr schmutzig. Wobei wir jetzt, glaube ich, nicht darüber befinden können, wer jetzt das Loch in der Informationskette Nein. war oder wer da was durchgesteckt hat. Die einen sagen, es waren die anderen und andersrum ja. genauso. Also da können wir uns, glaube ich, gar nicht drauf verlassen, wer da jetzt irgendwie den anderen den schwarzen Peter zuschiebt.
Du hattest aber, und darauf können wir uns einigen, auf jeden Fall eine sehr kuriose Situation auch bei Feldinterviews in der Länderspielpause, wo dann Spieler gesagt haben, ach so, der Coach ist weg. Also, ne?
Cancelo kann es, glaube ich, da gar nicht glauben.
Genau, das ist das beste Beispiel. Ja, so, ja, Trainer weg, okay, dann wünsche ich ihm alles Gute. Also, klar, ja. wir können nicht rausfinden, wo die Informationskette durchbrochen worden ist.
Das sind natürlich Indizien dafür, dass das auf Vereinsseite ja. äußerst ja,
schäbig. Wir können zumindest feststellen, ist. Dass es nicht vernünftig und ja, so, wie es ablaufen auch sollte, gelaufen ruhig, ist.
Können wir schäbig, sagen. Nennen ja, wir es doch, schäbig. Also, auf der einen Seite war es schäbig, auf der anderen Seite finde ich es legitim, sich solche Gedanken zu machen. Und es sieht natürlich wahnsinnig komisch aus, zu so einem Zeitpunkt, wo man halt noch Zweiter ist,
richtig
tolle Champions League spielt, aber
auch der detaillierte Zeitpunkt, wenn sich an so einem Donnerstagabend in der ersten Woche von einer zweiwöchigen Länderspielpause, das fand ich zum Beispiel, warum nicht vorher, warum nicht, ja, vielleicht auch nach dem Dortmund-Spiel, aber dann hast du auch nur natürlich einen Tag vor City oder zwei Tage, ist natürlich auch nicht optimal, also dieser Donnerstagabend fand ich auch schon irgendwie so ziemlich komisch.
Ich glaube, die Verfügbarkeit von Thomas Tuchel spielt in dem ganzen Konstrukt, in der ganzen Entscheidungsfindung eine riesengroße Rolle. So, es zeichnete sich ab, dass bei Tottenham Hotspur Antonio Conte nicht mehr lange wahrscheinlich Trainer sein würde. Man weiß nicht genau, wie bei Real Madrid es mit Carlo Ancelotti weitergeht. Bayern München wollte Thomas Tuchel schon mal vor 5 Jahren holen. So, jetzt hat man noch das Ergebnis aus Leverkusen gehabt, die Spielweise dort, die jetzt auch nicht gerade besonders für Julian Nagelsmann sprach, auch wenn man das nicht auf 90 Minuten natürlich insgesamt reduzieren sollte. So, und dann haben die einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Die grundlegende Entscheidung, dass sie nicht zufrieden waren und da was machen müssen, haben sie, glaube ich, schon länger treffen können, ehrlich gesagt.
Ja, jetzt hast du die Situation, und ihr habt es ja beide schon angesprochen, du schmeißt deinen Headcoach in der Länderspielpause raus. So, jetzt ist Thomas Tuchel dort auf dem Trainingsgelände, kann erstmal nur auf eine begrenzte Anzahl an Spielern zurückgreifen, sieht dann den kompletten Kader ja nur wenige Tage vor dem Dortmund-Match. Kannst du da was zaubern schon?
Ja, zaubern nicht, aber ich meine, die Situation wäre jetzt bei Julian Nagelsmann auch nicht anders gewesen. Er hätte seine Nationalspieler auch alle erst mit dieser Woche zur Verfügung wieder gehabt für eine konsequente Vorbereitung auf Dortmund. Thomas Tuchel wird so Profi genug sein, dass er genau weiß, wen er da vor sich hat, was wessen Stärken sind. Also das ist ja wirklich halt auch eine seiner ganz großen Stärken, dass er genau weiß, wer was kann, von wem ich was erwarten kann, wie ich wen einbringen kann. So, und Zauberdinge wird er nicht bewirken können, aber muss er, glaube ich, gar nicht am Samstag, weil da werden die Spieler schon alleine schon drauf aus sein, dass da klare Verhältnisse wieder zurechtgerückt werden.
Und was vielleicht an der Stelle nochmal zu erwähnen sei, er hat ja auch schon bewiesen, und das kann ja auch nicht jeder Coach nachweislich, dass er mit Dieven umgehen kann.
Ja, da hat er von ein paar gehabt.
Naja, also, wenn man,
vor allen Dingen dort, ja.
Wenn man so einen Neymar Junior auf seine Seite bringt, so weit, dass er sagt, das ist der beste Coach ever, ja. dann hat man solche Spieler schon unter Kontrolle, würde ich einfach mal behaupten. Also ihr rechnet nicht damit, dass es irgendeine Art Tuchel-Turnaround gibt, dass er sich jetzt da taktisch spontan irgendwas einfallen lässt, was die Dortmunder sonderlich überrascht?
Ja, der wird sich schon was einfallen lassen. Ich glaube nur, dass gerade jetzt für dieses Spiel, für dieses Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften relativ unerheblich ist, wer da bei Bayern München an der Seitenlinie steht oder sitzt. Da werden alle Spieler auf Dortmunder wie auf Münchner Seite halt genügend drauf aus sein, das Ding für sich entscheiden zu wollen. Also da glaube ich, kriegt man gar nicht mehr mit, großartig, wer da draußen noch irgendwie dann was reinschreit.
Werbung. Werbung Ende.
Das ist es halt, dieses Topspiel, wo sich entscheidet, wer ist der Beste in der Bundesliga. Gerade, weil es ja diesmal noch ein bisschen spannender ist, da du keinen Sieger in der Hinrunde hattest. Ne? Also in dieser Saison ist dieses Spiel ja jetzt zunächst mal entscheidend dafür, wer ist besser, der FC Bayern München oder Dortmund. Schauen wir auf Dortmund. Wir haben jetzt genug Zeit hier in München verbracht, aus dem Ruhrgebiet hinaus. Aber es bietet sich einfach natürlich an, weil der Kollege, der da jetzt coacht, ja nun mal auch hier im Pott.
Ist ja auch schön
da. Ein paar Jährchen. München ist schön, aber weiß ich nicht, leben will ich dann doch lieber hier bei uns schön im Pott. Da gefällt mir doch ein bisschen besser. Schauen wir auf den Pott. Schauen wir auf Edin Terzic. andere Situation dort. Da scheidest du gegen Chelsea in der Champions League aus. Aber in der Liga rasierst du richtig durch seit Restart. Also die machen richtig gute Spiele, die Dortmunder. DFB-Pokal ist ja auch noch drin. Also Double darfst du ja zumindest noch von träumen als BVB-Fan. Terzic also fest im Sattel. Bei anderen Vereinen wäre er vielleicht doch schon gegangen worden vorher. Lasst uns drauf schauen. Die erste Bayern-Prüfung in der Hinrunde für ihn hat er ja durch ein Last-Minute-Tor noch mit einem Punkt abschließen können. Damals war es, glaube ich, Modest hat es, glaube ich, gemacht.
Das war, glaube ich, recht glücklich insgesamt,
ja, der Endstand, ja. Aber es bleibt dabei. Du hast jetzt dieses Unentschieden in der Hinrunde gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, was braucht Dortmund jetzt noch an zusätzlichem Punch, um die Bayern zu schlagen? In München, wohlgemerkt.
Ja, also ich glaube, das, um jetzt mal eine nicht detaillierte Antwort geben zu können, einfach genau das Gegenteil von dem machen, was sie bei den letzten Spielen in München gemacht haben. Also wo du total verängstigt warst, wo du nicht in Zweikämpfe gekommen bist, wo du die Bayern hast spielen lassen, am eigenen Strafraum sich einschnüren lassen. Das darf dir halt einfach nicht mehr passieren, weil es ist mal nur eine Frage der Zeit, bis sie ein Tor schießen halt, ne? Also ich glaube, wenn sie schaffen, mutig aufzutreten, wenn sie die Bayern auch selber hinten beschäftigen, weil das hat man ja auch gegen Leverkusen gesehen, wenn da die Bälle kommen, die sind nicht ganz so sicher hinten. Kimmich ist jetzt auch nicht in der allerbesten Form, wie man, glaube ich, bei den Länderspielen gesehen hat. Mit Goretzka muss man jetzt mal schauen, wie es auch von der Verletzung her aussieht bei ihm. Und ja, in der Abwehr waren sie auch immer, klar, da hast du auch so Spiele wie gegen Paris gehabt, aber du hast halt auch ganz klar Lücken bewiesen. Und wenn sie Dortmunder schaffen, da reinzukommen und gleichzeitig hinten zu stehen, haben sie, glaube ich, zumindest eine gute Chance, was mitzunehmen. Ob es jetzt für einen Sieg reicht oder ob es ein Punkt wird, weiß ich nicht. Aber da sind jetzt erstmal natürlich auch so die grundsätzlichen Einstellungen, mit denen du in jedes Spiel eigentlich gehen musst, egal wer der Gegner ist.
So. Ja. Wenn man sich so die Individuen in beiden Mannschaften anguckt und dir so Formkurven vorstellst, Länderspiel können wir drüber reden. Emre Can zum Beispiel ja einer auf Dortmunder Seite, der sich schon jetzt ein bisschen warm gemacht hat in der Länderspielpause. Er hat mir gefallen zum Beispiel.
Ja, durchaus. Er hat ja auch grundsätzlich mit Anteil an dieser Serie von Dortmund in der Rückrunde oder vielmehr in diesem neuen Jahr. Und er wirkte ja auch irgendwie schon so, als wenn er sich beinahe beim BVB aufgegeben hätte. Kann ich jetzt nicht unterstellen, aber die Wirkung war so auf mich irgendwie als Leader geholt, berechtigt zu dem Zeitpunkt, weil er auch genauso auftrat zuvor und dann halt irgendwie gar nicht so auf dem Platz aufgetreten als ja wirklich einer, der die Mannschaft auch mitreißen kann. Und das hat sich, da hat er den Turnaround hinbekommen, das ist gut. Das ist auch extrem wichtig für Samstag, glaube ich, weil mit Hasenfußball wird der BVB da nichts anfangen können. Frage ist, ob das halt eben dann alle 10 Feldspieler auch auf dem Rasen hinkriegen werden.
Und die Frage ist ja auch, du musst ja die Ausgewogenheit finden. Natürlich, du darfst keinen Angsthasenfußball spielen, du darfst jetzt aber auch nicht die Schwerter ziehen und alle Mann in die Schlacht. Also das ist ja wirklich eine krasse Abwägungssache, um da zu bestehen, oder?
Ja, also das sind so, wenn man vielleicht könnte als Blaupause gut, dass vielleicht das Hinspiel gegen Chelsea, also das Champions League Hinspiel, da waren sie schon, klar, die haben auch Chancen zugelassen, aber waren dann halt auch sehr effektiv in den Kontern. Das könnte sicherlich ein Mittel sein, aber auch das ist natürlich schwierig, das darfst du dich halt nicht darauf verlassen, weil das geht halt auch nicht lange gut.
Ne? Und ein Mittel aus Chelsea brauchst du vielleicht auch noch, und zwar das Quäntchen Glück, was sie einfach im Hinspiel hatten bei diesem 1-0. Ja. Ne? Wenn du das noch mitnimmst, dann steigen deine Chancen natürlich.
Was vielleicht für die Dortmunder spricht, ist, es haben schon Mannschaften dieses Jahr oder diese Saison in München gepunktet, die qualitativ unter dem BVB anzusiedeln sind. Also
das war jetzt aber noch unter Nagelsmann. Und jetzt
das ist der Tuchel da.
Das stimmt. Das ist das Problem der Dortmund in dem Fall.
Ach so.
Oder das Pech.
Wir haben ja schon drüber geredet, dass man jetzt nicht erwarten muss, dass Tuchel alles umwirft und anders macht, dass man sich da natürlich nicht auf die Person an der Seitenlinie in so einem Spiel verlässt, sondern auf sich guckt und weiß, was das für ein Match ist. Glaubt ihr beide an diesen berühmt-berüchtigten Trainer-Momentum-Effekt? Dass der Trainerwechsel unmittelbar alles durcheinander wirbelt und Dinge sich ändern?
Ja, also ich meine, klar, im Profifußball ist es meistens so, abgesehen von Ergebnissen entscheidet die Mannschaft darüber, wer Trainer ist oder nicht, bin ich von überzeugt, weil sonst käme es ja nicht zustande, wie man in der Vergangenheit häufig gesehen hat, Mannschaft A spielt schlecht, wechselt den Trainer, spielt danach wie ausgewechselt.
Genau.
Ja, sorry, nee. Also deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass das Argument bei Nagelsmann, er hätte die Kabine verloren, sicherlich jetzt am Wochenende einen entscheidenden Faktor spielen wird, weil wenn du wirklich halt glaubst, irgendwie, du hast nicht so das Vertrauen zu deinem Trainer, gehst auch nicht zu ihm mit Problemen oder Ideen, und dann hemmt dich das und dann, ja gut, dann ist es halt so, ich meine, da in München wird wahrscheinlich immer noch so die Mentalität sein, ja, wir sind der FC Bayern, mir ist an mir. Ja, am Ende regeln wir das schon irgendwie, ne? Aber jetzt gebe ich jetzt gerade mal auch mal nicht vielleicht 100%. Also ich glaube schon, dass das immer eine Rolle mitspielt. Und ja, nochmal, unter Tuchel wird sich das, glaube ich, schon jetzt ändern. Oder unter jedem anderen Trainer hätte es sich jetzt geändert, der halt neu da ist, glaube ich schon.
Also gar nicht mal so dieser sagenumwobene Momentum-Effekt, sondern eher
Trainer-Effekt. Also ich glaube, dass man diesen Trainer-Effekt halt unter zwei Gesichtspunkten sehen muss. Einmal, grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass eine Mannschaft oder ein Verein den Trainer auswechselt, die gerade wahnsinnig viele Spiele am Stück verloren hat oder nicht mehr gepunktet hat oder nur nicht mehr gewonnen hat. Das ist jetzt in München anders. Also wenn die jetzt gewinnen, kann man, glaube ich, nicht sagen, Tuchel hat jetzt alles umgedreht, weil sie mal wieder gewonnen haben, bei weiß ich nicht, wie viele Punkten sie schon haben. Ja. Spielerisch glaube ich schon, dass das nicht so schnell irgendwie so ein Effekt zu sehen ist, aber es ist halt auch, gerade bei diesem Trainereffekt-Ding ist es halt auch so ein statistisches Teil. Du hast eine Mannschaft, die irgendwie die Qualität hat, 10 Spiele in der Saison zu gewinnen, sie gewinnt 7 Spiele nicht. Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann das 8. Spiel mal endlich wieder gewinnt? So, das muss man ja auch mal dazu berechnen, ne? Aber weiß nicht, ich finde immer so bei Spitzenmannschaften mit Trainereffekt, muss man, glaube ich, so ein bisschen muss man vorsichtig sein.
Wenn Bayern gewinnt am Samstag, glaube ich einfach, dann wird es kein Tuchelsieg sein.
So, genau.
Also
genau.
Sie brauchen einfach nicht, sie hätten den nicht gebraucht, den Trainerwechsel, bin ich von überzeugt.
Ja.
Er wird natürlich jetzt nochmal ein paar Kräfte freisetzen oder ein paar Gedanken lösen bei dem einen oder anderen Spieler, aber das Ding wäre auch mit Nagelsmann unter ähnlichen Voraussetzungen,
glaube ich, angegangen worden. Oder wenn sie für Nagelsmann noch gar keinen Nachfolger gehabt hätten, sondern wenn da irgendwie der Co-Trainer oder wenn Hermann Gerland sich mal wieder dahingestellt hätte, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie das Ding dann gewinnen, weil die Qualität in dieser Mannschaft, die auch schon sehr lange so zusammenspielt, einfach
mal einmal unfassbar schnell noch Jupp Heynckes aus Gladbach abholen für einen Wochenendtrip nach München.
Ja.
Das hätte auch berührt. Würde auch reichen, glaube ich.
Also was Thomas Tuchel konkret macht, das werden wir erst in den nächsten Wochen spürbar sehen. Ja, er wird natürlich da sein. Aber ich meine, ihr habt den Punkt klar gemacht, da treten zweimal 11 Mann gegeneinander an, die schon genau wissen, was sie zu tun haben. Wenn wir ganz kurz noch auf die Verletzten-Situation bei Dortmund schauen, da hast du ja doch ein paar Leute, die du eigentlich eingesetzt hast. Wie steht's um Moukoko, Adeyemi, Brandt und Kobel im Moment?
Also ob sie jetzt dann wirklich spielen können und wie lange, ist, glaube ich, noch nicht kommuniziert worden. Die Pressekonferenz ist ja erst morgen, also neben Donnerstag auf am Freitag. Dann wird man, glaube ich, schon so ein eher konkreteres Wissen. Aber grundsätzlich haben die ja alle jetzt in der Länderspielpause zurück ins Training gekommen, haben da mitgemacht und sind dementsprechend, müssen erstmal davon ausgehen, eine Option, für wie lange das dann reicht und ob es von Anfang an reicht und ob dann ein Adeyemi auch wieder in der Form ist, wie er vorher war. Und auch Brandt ist offen. Also ich finde, am wichtigsten von denen ist tatsächlich, dass Kobel zurückkommt, weil er ist halt jemand, der dann doch den 100%igen.
Ja, und kannst einfach mal auch davon ausgehen, dass der Torhüter gegen den FC Bayern München was zu tun haben wird.
Auch jetzt nicht irgendwie ein Buch mit irgendwie ins Tor zu nehmen, in der Hoffnung, irgendwie zwischen der 20. und 40. Minute kann ich mal ein paar Seiten lesen.
Vielleicht schließen wir die Folge mit der Bedeutung dieser Partie. Da würde mich eure Einschätzung gerne interessieren. Sebastian Kehl, BVB-Sportdirektor, hat gesagt, das soll natürlich ein spannendes Match werden. Allerdings wird die Meisterschaft am Wochenende nicht dadurch entschieden. Ist faktisch erstmal absolut richtig, ne?
Können wir nicht widersprechen.
Trotzdem, wie hoch darf man so eine Partie hängen?
Ich würde Sebastian Kehl da widersprechen. Natürlich nicht vor dem Hintergrund, dass man noch hinterher genügend Punkte gewinnen und verlieren kann, wodurch sich die Platzierung nochmal erdreht. Ich glaube, sie wird aber tatsächlich, also in den Köpfen wird am Samstag die Meisterschaft entschieden. Weil Borussia Dortmund, glaube ich, hat nur diese eine Chance, Meister zu werden. Sie müssen gewinnen für mich. Ja. Ein anderer Ausgang würde für mich bedeuten, dass Bayern München Meister wird. Aus dem einfachen Grund, weil Dortmund dann, mal angenommen, sie würden gewinnen, 4 Punkte Vorsprung hätte, sie sich halt konzentrieren können auf die Bundesliga und sie halt einfach tatsächlich auch so einen stabilen Eindruck in diesem Jahr hinterlassen haben, dass man ihnen auch zutraut. Die Partien, wenn es halt gegen Gegner geht, gegen die es in der Vergangenheit schon mal den einen oder anderen Ausrutscher gab, irgendwie da eben auch konsequent zu Ende zu führen mit dem gewünschten Ergebnis. Ja. Gibt es ein Unentschieden, bleibt es bei einem Punkt Vorsprung, gewinnen die Bayern, sind die wieder vorne, dann ziehen die das durch. Dann glaube ich, nochmal, ich weiß, danach wird es auch noch Spiele geben, die Bayern München mal verlieren kann oder unentschieden spielen kann. Aber das ist für mich dann, glaube ich, gegessen, ehrlich gesagt.
Ja, und dann musst du auch als BVB so eiskalt sein, dann auch diese Chancen, die Bayern dir vielleicht noch geben, zu nutzen. Das selbst die Tatsache, dass sie jetzt noch 5 Heimspiele danach haben und nur 3 Auswärtsspiele, glaube ich nicht irgendwie, dass sie davon wirklich alles gewinnen müssen und oder können. Und wenn man mal sich so die anderen Saisons als Vergleich ranzieht und die Punktezahl anguckt, die am Ende der Meister hatte, wird es daraus hinauslaufen, dass sie alle Spiele gewinnen müssen, um Meister zu werden, allein um punktetechnisch dahin zu kommen. Und das glaube ich irgendwie nicht, weil dafür ist die Qualität, die Bayern München zum Rest der Liga hat, halt einfach viel, viel größer als die, die der BVB zum Rest der Liga hat.
Ja, so. Das stimmt. Also geht schon, wenn du Meister werden willst, eurer Meinung nach in die Kategorie Pflichtsieg. Und ich meine, es ist ja auch anders als in den vergangenen Jahren. Also all das, worüber wir hier ja immer wieder geredet haben, diese defensiven Anfälligkeiten, diese Ausrutscher, ne, dass du dann doch mal ein Gegentor mehr frisst, das hast du halt in den Griff bekommen. Du kriegst immer noch Gegentore, keine Frage, aber du schießt dann halt auch gerne mal 3, 4, 5 in den vergangenen Spielen. Und das kommt Dortmund zugute. Jetzt nagel ich euch natürlich fest auf einen Tipp. Wir wollen natürlich von euch auch noch hören, was ihr denkt, wie dieses Spiel am Samstag, dieses Topspiel in der Bundesliga ausgeht. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wer möchte zuerst von euch beiden? Gerne auch nochmal, also nicht nur den Tipp, sondern gerne auch nochmal fundiert, warum tippt ihr genauso, wie ihr tippt?
Werbung. Werbung Ende.
Soll ich mal starten?
Ja, bitte.
Also meine erste Reaktion am Donnerstag oder Freitag und eigentlich auch schon davor war, gucken wir uns die letzten Spiele vom BVB in München an, wieder so ein deutliches 4-5-0, dann nochmal mit ein bisschen mehr vielleicht Einordnung dazu, eben, dass die Bayern durchaus anfällig sind, dass sie jetzt nicht mehr Manuel Neuer im Tor haben, dass sie viele Räume zugelassen haben, dass nicht alle in der absoluten Spitzenform sind, dass Lewandowski nicht mehr da ist. Dass sie aber jetzt Tuchel statt Nagelsmann haben, ist, glaube ich, auf der anderen Seite wieder ein Argument, dass es doch besser wird vielleicht, als man von dieser reinen Konstellation denkt. Ich glaube nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass der BVB wirklich da die so schockiert, dass er in München gewinnt und er wird sich nicht abschießen lassen, deswegen tippe ich auf ein 3-1 für Bayern.
Puh. Das geht dann aber doch in eine deutliche Richtung, auch wenn du Kritik bei den Bayern hast.
Weil sie einfach immer in diesen Spielen einfach immer da sind, das muss man einfach zu sagen. Also die sind halt da, wenn es drauf ankommt, die Bayern.
Ja, das haben sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen.
Ich gehe noch ein bisschen weiter, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, dass es kein Tuchel-Sieg werden wird, wenn Bayern München gewinnt. Ja, aber ich glaube, der wird da so bis unter die Haarspitzen mit Motivation, Adrenalin reingehen, weil das einfach Borussia Dortmund, weil das Aki Watzke zeigen möchte. Ich glaube tatsächlich, die werden 5-1 gewinnen. Wirklich, weil die Bayern... Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel gerade für die Bayern, weil machen wir uns nichts vor, die spielen jetzt gegen Borussia Dortmund, dann haben sie 2 Spiele gegen Manchester City in der Champions League, wo sie natürlich auch rausfliegen können, gar keine Frage. Ja. Pokal lasse ich jetzt mal von der Bedeutung her ein bisschen außen vor, aber diese 3 Partien, Meisterschaft und Champions League zu verspielen innerhalb kürzester Zeit, ist für einen neuen Trainer, egal wie er heißt, eine riesen Herausforderung, riesen Belastung. Und da werden jetzt auch, glaube ich, alle so dran ziehen, einheitlich, dass sie halt diese Phase Phase so erfolgreich zu Ende bringen, dass eben nicht schon der Tuchel-Effekt oder vielmehr die Euphorie, oh, jetzt haben wir aber genau den Trainer, mit dem wir das alles erreichen können, innerhalb von kürzester Zeit verpufft ist, ehrlich gesagt. So, und für Dortmund spricht definitiv, dass sie, glaube ich, dieses Jahr mental gestärkter in die Partie gehen werden. Das können sie auch eine Zeit lang sicherlich in die Waagschale werfen und werden sie auch zeigen. Aber ich glaube, die Bayern, die wollen einfach die Verhältnisse zurechtrücken.
Ganz also, einfach. Wir haben hier, ich halte das nochmal fest, Andreas 5-1, Christian 3-1. Ja, ich habe ja hier immer eine privilegierte Position. Ihr seid ja die Experten, ich bin nur der Moderator. Das heißt, ich darf auch den Fußballromantiker nach wie vor raushängen lassen. Und ich darf einfach sagen, dass ich mir wünsche, dass Dortmund das gewinnt, dass man einfach mal keinen Angsthasenfußball in München sieht, sondern dass sie einfach mit breiter Brust und spektakulär auftreten. Aber mehr als 2-0 für Dortmund heute nicht trotzdem nicht zu tippen.
Ja, es ist ja auch eine schöne Vorstellung, dass es nicht zum 11. Mal in Folge Bayern München das deutscher Meister heißt. Also
genau.
Das muss man auch klar sagen.
Also ich möchte da einfach mal ihr macht die Realisten wahrscheinlich am Ende, ich mache den Romantiker. Wer und wenn es andersrum ausgeht, sind wir ja trotzdem glücklich hier, ne, im Ruhrgebiet.
Lasst uns hinterher gerne beschimpfen.
Also so schlimm seid ihr, Gott sei Dank, nicht, liebe Community. Christian, Andreas, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid.
Sehr gerne.
Für euch gilt natürlich wie immer, ich betone es sehr gerne nochmal, Abo freut uns wirklich mega gut, mega gut. Freut uns auch mega gut, wenn ihr ein Abo da lasst, also Spotify, Apple Music und Co. Wie gesagt, immer gerne abonnieren, auch unseren Vodcast auf YouTube gerne schauen und ich wünsche euch ein sehr angenehmes Fußballwochenende. Wenn ihr Kritik habt, geht das an hallo@fußball-insight.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht, schickt eine WhatsApp-Sprachnachricht. Alle Infos dazu in den Shownotes. Wir sehen oder hören uns dann nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.